Die Auflösung, was jetzt das Wasser mit dem Predigttext zu tun hat, wird gleich kommen. Aber bevor ich den Predigttext lese, möchte ich doch noch ein paar einladende Worte sagen. Ja, das Thema dieser Predigt und dieses Gottesdienst ist die Frage, ist Gott bei uns? Ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Und gerade in schwierigen Zeiten und mit viel Leid ist das eine Frage, die plötzlich sehr zentral werden kann und an Wichtigkeit gewinnt. Ist Gott jederzeit bei uns? Woher wissen wir das eigentlich, dass Gott da ist? Ist er auch da, wenn ich es nicht fühle oder wenn ich Leid erlebe und schwierige Zeiten durchlebe? Wie viel Zweifel ist erlaubt? Woher weiß ich in schwierigen Zeiten, dass Gott zu mir steht? Wie treu ist Gott? Ist Gott gerecht zu mir? Und ich möchte euch zu Anfang kurz erzählen, wie es mir ergangen ist mit der Krankheit von der Annette. Das, was ich jetzt sage, habe ich mit Thomas abgestimmt. Er war einverstanden, dass ich das jetzt auch so erzählen darf. Ich glaube, ich bin jetzt über 6 Jahre in den Hauskreis von Schäfers gegangen und habe ihre Gastfreundschaft sehr genossen. Wir haben immer gute Zeit zusammen gehabt. Wir haben uns regelmäßig donnerstags getroffen und die Bibel gelesen, gelobt, Gott gelobt und uns auch ausgetauscht. Und nachdem Annette erkrankt war, haben wir natürlich auch für Annette um Heilung gebetet, wie wahrscheinlich viele hier aus der Gemeinde auch. Familie Schäfer steht mir nahe, über den Hauskreis, und so war es dann auch mein Gebetsanliegen. Und ich habe über 2 Jahre sehr regelmäßig um Heilung oder zumindest für eine Eindämmung der Krankheit gebetet. Und als es dann Annette in den letzten Wochen vor Ostern massiv schlechter ging, hat sich so ein Gefühl bei mir eingeschlichen. Was mache ich hier eigentlich? Macht mein Gebet überhaupt irgendeinen Sinn oder einen Unterschied? Oder könnte ich das mir eigentlich sparen? Gibt es überhaupt einen Gott? Mache ich mir nur etwas vor und zu glauben, es gäbe einen Gott, der irgendwelchen Einfluss auf die Ereignisse nimmt? Ohne jetzt die Details von der Krankheit von Annette zu kennen, ist mein Eindruck, die Krankheit hat ihren erwarteten Verlauf genommen. Das, was die meisten Ärzte wahrscheinlich vorhergesagt hat, Gott hat überhaupt nicht eingegriffen, zumindest aus meiner Sichtweise. Und es ist ja nicht so, dass ich für mich selbst gebetet hätte, für irgendwelche egoistischen Ziele wie für mehr Geld oder für ein größeres Auto. Ich habe für jemanden anderes gebetet und das war doch ein berechtigtes Anliegen. Gerade wenn ich mir die Familiensituation auch von Schäfers ansehe. Es wäre doch gerade für Annettes Familie wichtig gewesen, dass sie wieder gesund wird. Hätten wir nicht wenigstens eine Erklärung von Gott verdient? Hätte Gott uns nicht wenigstens sagen können, das Ganze musste jetzt sein aus dem und den Gründen? Es gibt einen Sinn in dem, was passiert ist und alles wird gut. Aber Gott bleibt zumindest für mich stumm und handelt und redet nicht. Gibt es überhaupt einen Gott und hat er ein Interesse an mir? Und ich frage mich, wie groß wären wohl meine Zweifel, wenn ich persönlich betroffen wäre und nicht nur mir ein nahestehender Mensch. Ist Gott bei uns? Wir haben uns diese Frage auch in dem Hauskreis vor ein paar Jahren gestellt. Wir haben im Rahmen einer Lektion von der Bibelschule Schloss Klaus über Exodus, also über 2. Mose, diese Frage uns näher angeguckt. Die aus dem Hauskreis werden das jetzt schon kennen. Mich hat das Thema damals sehr angesprochen und es war mir jetzt auch wieder eine Hilfe. In 2. Mose 17, 1 bis 17 wird genau diese Frage gestellt, ist der Herr mitten unter uns oder auch nicht? Ich lese den Text. Auf Befehl des Herrn zog die ganze Gemeinde Israels von der Wüste Sin aus weiter, von einem Lagerplatz zum anderen. Einmal schlugen sie ihr Lager bei Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe und forderten, gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, warum macht ihr mir Vorwürfe? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Leute von Israel hatten großen Durst. Deshalb murrten sie gegen Mose und sagten, wozu hast du uns eigentlich aus Ägypten herausgeführt? Nur damit wir hier verdursten, samt unseren Kindern und unserem Vieh? Da schrie Mose zum Herrn: Was soll ich mit dem Volk machen? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Da antwortete der Herr ihm: Rufe ein paar von den Ältesten Israels zu dir und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm den Stock in die Hand, mit dem du das Nilwasser geschlagen hast. Dort drüben auf dem Felsen am Berg Horob werde ich dich erwarten. Schlage an den Felsen, dann wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der Ältesten Israels tat Mose, was der Herr ihm gesagt hatte. Der Ort wurde Massa und Meribah, Ort der Probe und Anklage genannt, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt hatten. Denn sie hatten gefragt, ist der Herr mitten unter uns oder nicht? Zwar wird das Volk hier von Mose und von Gott auch für ihr Verhalten kritisiert, und ich komme da später nochmal drauf zurück, aber eigentlich kann man ihr Handeln doch nachvollziehen, und es ist doch klar, sie haben Durst. Und wir haben das ja auch schon in der Einleitung gehört, wie viel Wasser notwendig ist zum Überleben, und da kann man nicht ein paar Tage überbrücken. Da kommt es dann auf jeden Tag an, ob man Wasser hat oder nicht. Sie hatten Angst, dass sie und ihre Kinder verdursten werden. Und die Panik war groß. Das eigene Leben stand auf dem Spiel. Und natürlich stellt sich das Volk die Frage, warum sie überhaupt in diese schwierige Lage kommen, wenn Gott doch bei ihnen ist. Für uns kann Leid und Notsituationen durch äußere oder innere Krisen verursacht werden, durch nicht erfüllte Bedürfnisse, wie jetzt hier beim Volk Israel in dieser schwierigen Situation, durch Krankheiten, durch nicht beantwortete Sinnfragen, durch Anfeindungen von außen, durch Ängste. Und wenn in diesen Situationen meine Gebete nicht erhört werden und ich weiter leide, spitzt sich die Frage nach der Existenz Gottes zu. Wieso holt mich Gott hier nicht heraus? Oder gibt es ihn vielleicht doch nicht? Zwei Dinge sind mir hier im Text und bei mir persönlich zum Thema Leid aufgefallen. Erstens, desto näher mir das Leid kommt, wenn eine mir nahestehende Person in eine schwierige Situation gerät oder noch schlimmer, wenn ich selbst von Leid betroffen bin, desto vehementer und eindringlicher werden meine Gebete, desto mehr werde ich auf die Erhörung dieser Gebete bei Gott pochen und desto mehr werde ich mit Gott in Streit geraten, wenn er mich nicht erhört. Ich kann natürlich auch von dem Leid der Kinder in Afrika, die hungern müssen, betroffen sein, aber in der Regel wird es mich nicht persönlich so sehr aus der Bahn werfen und meinen Glauben in Zweifel stürzen. Ich kann mich erschreckend gut mit diesem Leid arrangieren, weil es doch so weit weg ist. Anders, wenn ich persönlich betroffen bin oder das mir nahestehende Umfeld betroffen ist. Wenn mir zum Beispiel irgendjemand erzählt, dass er Zahnschmerzen hat, werde ich ihn sicher kurz bedauern und dann habe ich es auch schnell wieder vergessen. Aber wenn ich selbst Zahnschmerzen habe, dann dreht sich alles nur noch um meinen Schmerz und darum, wie ich den Schmerz wieder loswerde. Das Volk Israel gerät in eine Beziehungskrise zu ihrem Gott, weil sie unmittelbar vom Leid betroffen waren und die Schwierigkeiten wirklich massiv waren. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, das Volk hat ja zuvor riesengroße Dinge mit Gott erlebt. Sie haben die Macht und das Eingreifen Gottes in einer Art und Weise erlebt, die war schon sehr überwältigend. Zum Beispiel ihre Befreiung aus Ägypten. Aber es hilft ihnen in dieser Situation offensichtlich überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind nicht wesentlich anders. Egal, was wir schon mit Gott erlebt haben, welche Gebetserhörungen ich schon erfahren habe, wie weit ich Gottes Nähe schon erspürt habe. Und trotzdem bin ich nicht vor Glaubenskrisen geschützt. Ich kann immer Zweifel bekommen, ob Gott überhaupt existiert. Dazu muss das Leid einfach nur groß genug werden. Mein Vertrauen zu Gott wird immer wieder herausgefordert, gerade wenn ich über persönliches Leid angefochten bin. Auch Johannes der Täufer geriet in eine Glaubenskrise. Obwohl er auch große Dinge mit Gott erlebt hat, ja sogar Jesus getauft hat. Seine Glaubenskrise wird auch durch persönliches Leid ausgelöst. In Matthäus 11, 2-3 steht: Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und erfuhr dort von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der Erretter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer, dieser große Prophet, dieser große Mann Gottes, bekommt Zweifel. Wie kann es sein, dass Jesus, der Messias, der versprochene Retter, der neue zukünftige König ist und er ihn im Gefängnis sitzen lässt und er dort um sein Leben fürchten muss? Wie konnte Jesus ihn im Gefängnis verrotten lassen, wenn er doch draußen sein neues Reich aufbaut? Wo er doch so viel für Gott und für Jesus getan hat. Und das ist ein weiterer Aspekt in unserem Leid, der nur sehr schwer zu ertragen ist. Gott ändert oft meine Lebenssituation nicht, obwohl er in der Lage dazu ist, obwohl er es tun könnte. Und auch das Volk Israel fragt sich, wie kann Gott mit uns sein, wenn wir Durst leiden? Johannes stirbt im Gefängnis. Es gibt keine Errettung in letzter Minute, keine Belohnung für seine Treue zu Gott, zumindest nicht auf dieser Erde. Jesus lässt Johannes in diesem Gefängnis sterben. Das ist die Lebensrealität. Gott lässt uns oft im Leid und manchmal bis zum bitteren Ende. Wir denken, Gottes Liebe muss uns vor dem Bösen bewahren. Aber offensichtlich ist unsere Vorstellung von der Liebe da nicht die gleiche, die Gott tatsächlich uns zeigt. Gottes Liebe mutet uns so manches zu in unserem Leid. Und noch ein drittes Beispiel von einem nicht erhörten Gebetsanliegen. Und wieder geht es um einen großen Mann Gottes, nämlich um Paulus. Deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir in ähnliche Situationen geraten wie diese wichtigen und bedeutenden Männer Gottes. Es ist so, dass Menschen mit großem Glauben und einer tollen Beziehung zu Gott nicht vor Leid bewahrt werden und auch nicht jedes Gebet von ihnen erhört wird. In 2. Korinther 12, 7 bis 8 schreibt Paulus, deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich dem Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Paulus hatte wahrscheinlich ein körperliches Leiden, was ihm heftig zugesetzt hat. Er bittet Gott, ihn davon zu befreien. Und dreimal tut Gott nichts. Gott erlöst Paulus nicht von seinem Leiden. Es gibt sicher jetzt verschiedene Erklärungsversuche für Leid und für nicht beantwortete Gebetsanliegen. Das kann ich heute Morgen nicht alles behandeln. Und es ist auch so, dass ich bisher selber kein großes Leid erfahren habe und deswegen sehr, sehr vorsichtig sein möchte, irgendwelche vorschnellen Antworten oder billigen Trost zu geben. Ich hoffe, dass ich heute Morgen, dass keiner heute Morgen mit nicht hilfreichen und schlechten Antworten von mir abgespeist fühlt. Es gibt sicher Situationen, wo man eigentlich gar nichts mehr sagen kann. Auf der anderen Seite hat mir Gott dieses Thema ans Herz gelegt und ich will diesem schwierigen Thema nicht ausweichen und es nicht totschweigen und einfach nur zur Tagesordnung übergehen und so tun, als ob nichts gewesen wäre. Und noch ein anderer Punkt, der mich bewegt hat, das hier anzusprechen. Es gibt auch Menschen in meinem Hauskreis, die tatsächlich in der Lage waren, in sehr, sehr großem Leid schlussendlich ihre Kraft aus dem Glauben zu Jesus, an ihren Glauben zu Jesus zu ziehen. Und sie sind mir ein großes Vorbild. Auch Thomas ist mir ein großes Vorbild. Und meine Hoffnung ist, dass ich auch aus Gottes Vertrauen Kraft ziehen kann, falls ich mal in eine ähnlich schwierige Lage kommt. Und es gibt mir Hoffnung, dass der Glaube tatsächlich über so schwierige Situationen weiterhelfen kann. Ja, in allen drei Situationen, Volk Israel, Johannes der Täufer und Paulus, gibt Gott eine Antwort, die auch heute noch für uns gilt. Diese Antwort kommt in allen drei Stellen vor und die wollen wir uns jetzt angucken. Was will mir Gott sagen, wenn ich anfange, an seiner Existenz zu zweifeln? Wenn er nicht mein Gebet erhört und mein Leid kein Ende setzt, was ist die Antwort Gottes? Nun, das Volk Israel erfährt erstmal Hilfe von Gott. Und natürlich erhört Gott auch oft unsere Gebete. Er hilft uns oft aus schwierigen Situationen heraus. Und manchmal spektakulär mit einem Wunder, manchmal auch sehr still, leise und unauffällig. Oft führt er uns auf schwierige Wege, auf ein sinnvolles Ziel hin und ab und zu wird das für uns auch im Nachhinein erkennbar. Aber manchmal scheint Gott auch einfach nichts zu tun. Und Gott gibt hier in diesem Text eine starke Antwort auf diese Frage, ist Gott denn wirklich mit mir? Er gibt diese Antwort ein für alle Male. Mehr Antwort und eine andere Antwort brauchen wir nicht mehr als auf diese Frage. Mose bekommt einen Auftrag. Vor den Augen der Ältesten schlage mit dem Stab des Gerichtes den Felsen. Dann werden sie immer wissen, dass ich mit ihnen bin. Und das ist ein Bild für unsere geistliche Wirklichkeit. Jesus ist der Fels. Der Stab steht für das Gericht. Die Apostel sind die Ältesten. Vor ihren Augen hat Gott den Fels geschlagen auf Golgatha. Aus dem zerschlagenen Fels sprudelt lebendiges Wasser. Das Gericht hat nicht den Felsen zerstört, sondern lebendiges Wasser hervorgebracht. Das Gericht hat die Auferstehung hervorgebracht. Das Gericht war der Anfang, das Kreuz war der Weg zum lebendigen Wasser. Das ist einmalig für uns geschehen. Wenn du wissen willst, wie Gott zu dir steht, dann schaue nicht auf deinen Glauben oder deine Gefühle. Schaue nicht auf deine Erkenntnisse oder deine Erlebnisse. Suche nicht nach Beweise für Gottes Existenz. Schaue nicht auf Gebetserhörungen oder auf fehlende Gebetserhörungen, sondern schaue auf das Kreuz. Für mich gestorben, begraben und auferstanden. Was kann Gott Größeres tun als das? Welches größeres Zeichen hätte er denn noch setzen können? Welches Wunder oder welche Gebetserhöhung könnte dann größer sein als das? Es gibt kein anderes und kein weiteres Wunder, das wir erleben müssten. Mehr brauchen wir nicht. Wir sollten die Frage nach Gottes Existenz niemals auf Grundlage unserer aktuellen, schwierigen und leidvollen Situation beantworten, sondern immer nur auf Basis des Kreuzes. Woher weiß ich, dass Gott für mich da ist? Jesus ist für mich gestorben. Es braucht nicht mehr. Gewisser können wir nicht werden. Und manchmal ist das auch das Einzige, was wir bekommen von Gott. Die Zusicherung über das Kreuz. Auch Johannes der Täufer bekommt eine ähnliche Antwort von Jesus, wie in Matthäus 11, 4 bis 6 berichtet. Jesus antwortete ihnen, also den Jüngern des Johannes, auf die Frage von Johannes, ob Jesus jetzt der Messias ist oder nicht. Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündigt. Und sagt ihm, glücklich schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Alles, was Jesus hier aufzählt, sind Hinweise auf den Messias, die schon im Alten Testament vorausgesagt sind. Jesus sagt zu Johannes, schau auf mich, schau auf das, was ich bin. Jesus sagt, Johannes, es gibt handfeste Gründe, dass du mir vertrauen kannst. Du bildest dir nicht einfach etwas ein oder machst dir etwas vor. Und was wäre die Alternative? Zu glauben, es gäbe keinen Gott? Und ich bin dem Schicksal ausgeliefert, dass der Zufall über mein Leben entscheidet, zu glauben, wenn morgen ein Lastwagen mein Auto am Stauende zerquetscht, das war halt einfach Pech. Und wenn ich tot bin, dann ist alles vorbei. Einfach nur dem Zufall, dem Glück und dem Pech dieser Welt ausgeliefert zu sein, was wäre das für ein Leben? Aber zum Glück setzen wir unsere Hoffnung auf Gott. Und das sind nicht nur irgendwelche Hirngespinste, sondern die Bibel liefert uns handfeste Hinweise und Beweise für das Leben Jesu auf dieser Erde und für seinen Tod und für seine Auferstehung. Und so sagt Jesus zu uns, schau auf mich, auf die Wunder, die ich getan habe, schau auf das, was ich für dich getan habe und meine große Liebe zu dir. Das ist das Allerwichtigste, weil das ist etwas, was über das Leben und über den Tod hinaus von Bedeutung ist. Nun werden sowohl an dieser Stelle als auch in Exodus auch ein paar kritische Töne angeschlagen. Es wird davor gewarnt, an Jesus Anstoß zu nehmen und Gott zu versuchen oder ihn auf die Probe zu stellen. Dürfen wir also nicht zweifeln, dürfen wir nicht klagen über unsere Situation, dürfen wir Gottes Handeln nicht in Frage stellen? Und die Psalmen sind ein wunderbares Beispiel dafür, dass wir klagen und weinen dürfen, dass wir nicht immer einverstanden sein müssen mit unserer Situation, dass wir auch zweifeln dürfen und mit Gott streiten dürfen. Und ich bin froh, dass es die Psalmen in der Bibel gibt. Und wenn es mir schlecht geht, wird es mir immer ein Anliegen sein, dass es mir wieder besser geht. Aber ich glaube, es gibt eine Grenze. Und wenn ich mit Gott einen dauerhaften Krieg beginne und verbittert werde, wenn ich meinen Zorn nur noch gegen Gott richte, wie bei den Israeliten, die Mose umbringen wollten. Jesus sagt, glückselig, der keinen Anstoß an mir nimmt. Das heißt, auf diesem falschen Weg werde ich nicht glücklich werden und schade in erster Linie mir selbst. Ich werde verbittert und ich werde nur noch die Ungerechtigkeit und die schlechten Dinge in meinem Leben sehen und sie immer nur Gott zur Last legen. Auch wenn ich die Dinge selbst verschuldet habe oder ich sie auch selber ändern könnte. Oder wenn ich versuche, Gott zu erpressen, indem ich etwas von Gott fordere und wenn er es nicht erfüllt, dann drohe ich, die Beziehung zu beenden. Damit zerstöre ich die Beziehung zu Gott. Ich verliere mein Vertrauen zu Gott und die Beziehung geht kaputt. Viele Dinge in unserem Leben, viel Leid, wird ein Rätsel für uns bleiben. Es wird für uns keine befriedigende Antwort geben, keine einleuchtende Erklärung. Wir werden uns immer wieder fragen, warum musste das so passieren? Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Warum trifft es mich? Und auch wenn wir nicht einverstanden sind, wie Gott die Dinge handhabt, müssen wir es doch ein Stück weit akzeptieren und uns Gott ausliefern und ihm vertrauen. Er bleibt der souveräne Gott, dessen Handeln nicht von unseren Vorstellungen und Wünschen bestimmt wird, sondern von seinen eigenen Zielen. Gott ist seinem Wort verpflichtet und nicht unseren Erwartungen. Und sein Wort sagt ganz klar, Gott steht zu uns. Egal, was gerade mit uns passiert, er verlässt uns nicht. Wir sind immer in Gottes Hand. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt, zur letzten Antwort, die Antwort, die Paulus von Gott bekommt. Die Antwort Gottes auf den Wunsch hin von Paulus nach Heilung steht in 2. Korinther 12, Vers 9. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Und die Gnade steht auch wieder für das Kreuz. Und vielleicht kennt ihr das Symbol, was hinter mir ist, das öfters zu Ostern zu sehen ist. Das Kreuz ist das Symbol für die Liebe Gottes. Entscheide nicht auf Basis deiner Gefühlslage oder deiner aktuellen Situation darüber, ob Gott mit dir ist und ob Gott dich liebt oder nicht, sondern nur auf Basis des Kreuzes. Aber hier in der Aussage schwingt noch mehr mit. Lass dir meiner Gnade genügen. Genug haben, zufrieden sein, seinen Frieden haben. Kein Kampf mehr um Dinge, die ich nicht bekommen habe oder nicht bekommen kann. Sich Gott ausliefern und zufrieden zu sein mit dem, was man hat und mit Gottes Gnade. Gottes Gnade kann mir genügen. Ich glaube, darin liegt große Kraft. Genügen aber in welchem Zusammenhang? Für Paulus ging es um seine Krankheit. Und im nächsten Vers spricht er von Schwäche und Stärke. Klar hat Paulus, wie wir wahrscheinlich alle, um Stärke für sein Leben gebeten. Stark sein, gesund sein, Erfolg haben, nur positive Erfahrungen machen, kein Tod und kein Leid. Das hat sich Paulus sicher auch gewünscht von Gott. Voller Power und mit viel Erfolg durch diese Welt gehen. Aber die Realität sieht anders aus. Für manche mehr als für andere und Gott lässt das ganz bewusst zu. Da ist Schwachheit in unserem Leben, Krankheit, Mutlosigkeit, Trauer und Verlust. Versagen, Schmerzen und Verletzungen. Aber dort, wo wir ans Ende kommen, wenn wir nicht mehr weiter können, wenn wir die Dinge nicht mehr zum Positiven wenden können, wo unser Leben gegen die Wand fährt, das sagt uns Jesus, genau da werde ich mit meiner Kraft dir zur Seite stehen. Wo du nicht mehr kannst, wenn dir die Kräfte schwinden, gerade da kann meine Stärke zur vollen Entfaltung kommen. Und so können wir der aktuellen leidvollen Situation oder auch zukünftigen mit Gelassenheit begegnen, weil Jesus mit seiner Kraft uns zur Seite stehen wird. Gott hat uns kein perfektes Leben versprochen, ohne Leid und Schwierigkeit, aber er möchte, dass wir in unserer Schwachheit durch seine Stärke leben. Was übrigens viel besser ist, als durch die eigene Stärke zu leben, die doch niemals so groß ist wie Gottes Stärke.